Ja, wunderbar. Ja, am Telefon habe ich jetzt die Lisa Göldner. Sie ist Klimakampaignerin von Greenpeace Deutschland. Und hallo Lisa, herzliche Grüße nach Hamburg an die Elbe, in die Elbe, zur
hallo
Elbe.
Otto.
Sehr schön, dass
hallo
du dir,
Otto.
Sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit mir das Interview zu machen. Ja, das Thema habe ich ja bereits in der Anmoderation genannt. Es geht um den Klimawandel und einsteigen wollen wir mal so ein bisschen den persönlichen Hintergrund von dir kurz beleuchten. Du bist ausgebildete was? Klimaexpertin? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich bin eigentlich Politikwissenschaftlerin. Ich habe einen Bachelor in Politikwissenschaft und mich aber durch mein ganzes Studium hindurch mit Umwelt, mit Klimapolitik befasst und habe dann noch einen Master draufgesetzt in Umweltpolitik und Umweltplanung. Das heißt, ich beschäftige mich mit Klimapolitik schon seit vielen, vielen Jahren.
Okay.
Habe, bevor ich zu Greenpeace gegangen bin, bei einer kleinen Organisation gearbeitet, die sich mit Klimagerechtigkeit beschäftigt. Und jetzt arbeite ich eben bei Greenpeace als Campaignerin für Klima, aber auch für Energie. Und auch dieses Thema Klimagerechtigkeit ist was mich selber sehr, sehr persönlich umtreibt und was mir sehr wichtig ist.
Warst du bei der anderen Organisation auch hauptamtlich? Du bist ja jetzt bei Greenpeace hauptamtlich, während ich oder wir ja dann in den Gruppen immer ehrenamtlich sind. Warst du dort auch hauptamtlich unterwegs oder auch ehrenamtlich?
Also bei dieser anderen Organisation, wo ich vorher war, die heißt Gender CC Women for Climate Justice, da war ich auch angestellt. Aber
sag es doch bitte noch mal ganz langsam und deutlich, damit ich habe es jetzt nicht richtig verstanden.
Aha.
Der Name der Organisation.
Genau, diese Organisation, wo ich vorher gearbeitet habe, heißt Gender CC Women for Climate Justice.
Ah, okay.
Und ist eine Organisation, die sich viel mit Menschenrechten und eben auch Geschlechtergerechtigkeit und Klimapolitik auseinandersetzt.
Ah, okay.
Und um auf deine vorherige Frage zurückzukommen, bevor ich Hauptamtliche wurde bei Greenpeace und hier als Campaignerin angefangen habe, habe ich aber auch ganz, ganz viele Jahre schon ehrenamtlich mich für Greenpeace engagiert.
In Hamburg?
In Berlin.
Ah, du bist aus Berlin, okay.
Genau.
Gut, dann hätten wir mal das geklärt, damit die Leute am Radio auch ein bisschen eine Vorstellung haben, wo du herkommst, was dein Hintergrund ist. Gut, dann steigen wir mal ins Thema ein. Letztes Jahr im Dezember 2018 war die jährliche Klimakonferenz in polnischen Katowice. Ziemlich direkt vor der Klimakonferenz hat der IPCC, das ist der International Panel on Climate Change, oder wir nehmen jetzt vielleicht lieber mal UN-Klimakonferenz, einen Sonderbericht zum 1,5-Grad-Ziel veröffentlicht. Was bedeutet das Sonderbericht 1,5-Grad-Ziel und was steht denn drin in dem Bericht?
Genau, das ist ein Bericht, dieser Sonderbericht zum 1,5-Grad-Ziel wurde vom Weltklimarat erarbeitet und genau, war den in Auftrag gegeben hat, die Mitgliedstaaten der Klimarahmenkonvention. Nämlich bei dem Pariser Klimaabkommen, bei dem Pariser Klimakonferenz hat man diskutiert, auf wie viel Grad muss man denn die Erwärmung des Klimas reduzieren. Und da stehen jetzt zwei Ziele im Raum. Da gibt es das 1,5-Grad-Ziel und das 2-Grad-Ziel. Und man hat bei dem Pariser Klimaabkommen gesagt, wir müssen unbedingt die Temperaturerhöhung auf 1,5 Grad reduzieren. Denn das ist
also
ein ganz, ganz Punkt.
Begrenzen, dass es nicht über diese 1,5 Grad Klimaerwärmung
ganz
hinausgeht.
Genau.
Okay.
Genau. Und bei diesem Bericht, das Weltklimarat,
hallo.
Da hat praktisch die Staatengemeinschaft, ja, hörst du mich?
Ja, ja, ist noch da, war nur so ein Klacksen gerade weiter.
Okay. Wunderbar, wir hören uns.
Ja.
Also bei diesem Bericht des Weltklimarats, der wurde in Auftrag gegeben von der Staatengemeinschaft, denn die wollte wissen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad Erwärmung? Wie sieht eine Welt aus, in der sich die Durchschnittstemperatur um 1,5 Grad erwärmt hat im Gegensatz zu 2 Grad? Und die Weltgemeinschaft wollte wissen, ist das denn noch realistisch, auf 1,5 Grad zu reduzieren? Und da hat der Weltklimarat wissenschaftliche Studien zusammengetragen, die es zu dem Thema gibt, und hat dann diesen Bericht vorgelegt. Und ich denke, was in dem Bericht klar wird, ist, es macht einen riesen Unterschied für die Menschen auf diesem Planeten, ob wir unter 1,5 Grad drüber, ob wir auf 2 Grad die Welttemperatur erhöhen, also im Durchschnitt erhöhen oder sogar vielleicht noch mehr. Das macht einen riesen Unterschied. Und gleichzeitig sagt dieser Bericht aber auch, wir können die Welt, also die Erhöhung der Durchschnittstemperatur noch unter 1,5 Grad halten. Dafür müssen wir aber jetzt ganz, ganz dringend in die Pötte kommen und ganz, ganz dringend die Treibhausgasemissionen reduzieren.
Ganz kurz, dieser Weltklimarat erstellt ja selber keine Studien, sondern die werden ausgearbeitete Studien aus und beurteilen das dann. Weil du gerade angedeutet hast, es gäbe da einen immensen Unterschied zwischen den jeweils entweder 1,5 Grad, 2 Grad und so weiter. Kannst du kurz zwei, drei Auswirkungen benennen, wo man das dann festmachen könnte?
Ja, das kann dieser Bericht total gut vorrechnen. Der hat sich da unterschiedliche Studien angeguckt und kommt zum Beispiel zu dem Ergebnis, dass in einer Welt, in der die Durchschnittstemperatur um 1,5 Grad erhöht wird, oder anders gesagt, also zum Beispiel, es sind doppelt so viele Menschen, die von Wasserknappheit betroffen sein werden, in einer Welt, in der die Temperatur um 2 Grad gestiegen ist, im Vergleich zu 1,5. Es werden 420 Millionen Menschen mehr sein, die von häufigen und extremen Hitzewellen betroffen sein werden. Wetterextreme werden weiter zunehmen. Es werden 10 Millionen Menschen mehr sein in einer Welt mit einer Temperaturerhöhung von 2 Grad, die vom Meeresspiegelanstieg betroffen sein werden. Das heißt, der Unterschied, finde ich, hier an diesen hohen Zahlen wird schon ganz deutlich. Also es ist eine extremere Welt, eine gefährlichere Welt, in der wir leben, wenn wir, wenn das Klima sich um 2 Grad erwärmt im Vergleich zu 1,5 Grad.
Wie ist denn da das Zeitfenster, Zeitlimit? Weil das spielt sich ja innerhalb, man kann ja sagen, wenn es in 500 Jahren sind, dann ist es natürlich eine andere, eine langsamere Entwicklung. Wie ist da ein Zeitfenster?
Ja, das Zeitfenster ist natürlich ganz, ganz knapp. Also so wie wir momentan Treibhausgasemissionen emittieren, in die Luft pusten, haben wir diese 1,5 Grad im Jahr 2030 schon erreicht. Okay. Und deswegen drängt der Weltklimarat da ja dazu, jetzt sofort was zu tun. Also es gibt ja Klimaziele, die sich die Länder gesetzt haben. Und das Entscheidende ist aber, dass wir jetzt sofort anfangen. Es reicht nicht, irgendwie erst im Jahr vorher die Emissionen zu reduzieren, um, was weiß ich, 2020, 40% Emissionsreduktion zu erreichen, sondern wir müssen jetzt drastisch die Emissionen kürzen. Und der Weltklimarat hat da schon auch ganz klar einen Fahrplan vorgelegt. Er hat gesagt, hier bis zum Jahr 2030 müssen die weltweiten Emissionen halbiert sein. Und bis zum Jahr 2050 müssen sie komplett auf Null sein, damit wir noch eine Chance haben, auf 1,5 Grad die globale Erwärmung zu reduzieren.
Also zu begrenzen. Wie ist denn der aktuelle Stand der Klimaforschung? Es gibt da ja einen angeblichen Pfad, auf dem wir bereit sind, wenn wir so weitermachen wie bisher. Wie sieht der aus? Auf welchem Weg sind wir?
Ja, der Weg ist natürlich wirklich katastrophal. Also wenn wir die Treibhausgasemissionen auf dem jetzigen Stand halten werden, wird die Erderwärmung richtig in die Decke gehen. Aber zum Glück betreiben Staaten ja Klimapolitik. Aber das, was die Staatengemeinschaft bisher vorgelegt hat an Versprechen, wie sie ihre Treibhausgasemissionen reduzieren wollen, das reicht überhaupt nicht aus. Also selbst wenn man davon ausgeht, dass die Staaten dieser Erde ihre Ziele einhalten, die sie versprochen haben, liegt die Klimaerwärmung immer noch bei 3 Grad. Und darüber habe ich ja gerade gesprochen, wie katastrophal schon allein dieser Unterschied zwischen 1,5 und 2 ist. Und es geht hier wirklich um jedes kleine Zehntel Erderwärmung. Das heißt, eine Welt von 3 Grad Klimaerwärmung, die möchte ich mir gar nicht erst ausmalen.
Über die Maßnahmen und so weiter können wir uns ja nachher mal unterhalten, jetzt, weil du das auch schon angedeutet hast mit den Extremwetterereignissen. Wir können ja da inzwischen auch bei uns in Europa ein Lied davon singen, in Anführungszeichen. Beispielhaft der Hitzesommer 2018, diese Schneeniederschläge da, die jetzt in der Alpen waren, sind es bereits Anzeichen, Hinweise drauf, auf das, was auf uns zukommen könnte? Oder ist das jetzt, wie manche Meteorologen ja sagen, vielleicht ein einmaliger Ausreißer?
Ja, an so dem einmaligen Erlebnis lässt sich das natürlich nicht festmachen. Ne? Also jetzt irgendwie an diesem einen Hitzesommer, diesen Sommer kann man jetzt schwer sagen, ist das jetzt ein Wetterextrem oder ist das schon der Klimawandel? Da tut man sich wirklich schwer. Aber man beobachtet ganz klar, dass diese Extreme weltweit zunehmen, an Intensität zunehmen, an Quantität zunehmen. Und das sagt dieser Bericht des Weltklimarats auch ganz deutlich. Wir sind mitten in der Klimakrise angekommen. Der Klimawandel findet jetzt gerade um uns herum statt und er hat heute schon katastrophale Auswirkungen auf die Menschen und die Umwelt. Du hast gerade eben die Hitzeperioden genannt, du hast diese massiven Schneefälle in den Alpen genannt, aber wir erinnern uns dran, 2018 hat ja wahnsinnig viele Katastrophen Schlagzeilen gemacht. Wir haben diese dramatischen Waldbrände in Kalifornien. Wir sehen zu, wie die Arktis und die Antarktis immer weiter, das Eis da immer weiter zurückgeht und schmilzt. Wir beobachten seit Jahren, wie das Great Barrier Reef kollabiert. Und diese Summe aus Extremen, diese Summe aus Katastrophen zeichnet ein ganz, ganz eindeutiges Bild, nämlich dass wir uns mitten in der Klimakrise bereits befinden.
Also es gibt ja wohl eine exorbitante Anhäufung von solchen Extremwetterlagen, auch Überschwemmungen, Niederschläge in hauptsächlich, nach dem, was ich da jetzt so gelesen habe, wohl in Asien, Japan, China, Vietnam war da ein Beispiel angeführt. Dann die diversen Dürren, das finde ich jetzt zum Beispiel eigentlich im Hinblick auf das, was wir letzten Sommer erlebt haben, ja fast viel problematischer wie die Temperaturen, diese viel zu geringen Niederschläge. Da lässt sich ja auch schon ein bisschen was ab oder zeichnet sich unter Umständen was ab für die Landwirtschaft hier bei uns. Kann man das so sagen?
Ich denke, das kann man so sagen. Ja, ich denke, der Hitzesommer hat wirklich auch Deutschland wachgerüttelt, dass der Klimawandel auch nichts ist, was ganz, ganz weit weg im globalen Süden passiert, sondern dass uns das auch schon betrifft. Natürlich sind die Folgen sehr viel katastrophaler. In armen Ländern trifft es sehr viel stärker Menschen, die weniger Möglichkeiten haben, sich anzupassen. Aber auch in Deutschland findet der Klimawandel statt. Und um da ein paar Beispiele zu nennen, Greenpeace hat gemeinsam mit 3 Familien, die eben auch in Deutschland von dem Klimawandel betroffen sind, im Oktober eine Klage eingereicht gegen die Bundesregierung, weil die ihre Klimaziele verfehlt. Und diese 3 Familien klagen mit uns, weil sie heute schon vom Klimawandel betroffen sind, von der Erderhitzung betroffen sind. Und das sind alles 3 Familien, die ökologische Landwirtschaft betreiben und die haben ganz massiv in den letzten Jahren mit Hitzeperioden, mit Dürre zu kämpfen, dann in einem anderen Jahr mit Nässe. Eine Familie, die in der Nähe von Hamburg hier einen Apfelobstbau betreibt, hat mit Schädlingen zu kämpfen, die eigentlich so weit nördlich überhaupt nicht heimisch sind. Die gab es hier bis vor ein paar Jahren gar nicht. Aber weil sich die Temperatur dort verändert hat, die Durchschnittstemperatur, sind dort plötzlich Insekten und Schädlinge anzutreffen, die dort eigentlich gar nicht hingehören. Und ich denke, an diesen 3 Beispielen wird klar, also die Erderhitzung ist auch in Deutschland schon angekommen.
Ja, ich meine, die heimische Flora ist ja darauf gar nicht eingeeicht oder wie man es jetzt nennen mag. Es gibt ja das Beispiel, dass die Tigermücke bereits hier in Südbaden, also nicht hier, wo wir jetzt in Frankfurt sind, sondern weiter südlich noch, in Südbaden schon aufgetreten ist. Du hast jetzt von der Klimaklage gesprochen, die Greenpeace eingereicht hat, stellvertretend für diese 3 Familien?
Das sind diese 3 Familien bzw. die einzelnen Familienangehörigen, die klagen gemeinsam mit Greenpeace. Also wir machen diese Klage und haben dieses rechtliche Verfahren gemeinsam angestoßen.
Diese Klagen häufen sich weltweit immer mehr Leute, die genau diesen Klimaschutz einfordern. Gibt es Möglichkeiten für Privatpersonen, für du, dich und mich, da irgendwie aktiv zu werden in der Angelegenheit? Oder müssen wir das jetzt nur als interessierte Beobachter verfolgen?
Nee, es gibt die Möglichkeit, diese Klimaklage zu unterstützen. Und zwar kann man das auf 2 Art und Weisen machen. Das eine ist, wir haben auf unserer Webseite greenpeace.de/Klimaklage die Möglichkeit, eine Petition zu unterzeichnen. Diese Petition richtet sich an die Bundesregierung und wer das unterschreibt, stärkt den Klimaklägerinnen den Rücken, weil man sich mit seiner Unterschrift den Forderungen, die wir mit dieser Klage an die Bundesregierung stellen, anschließen kann. Wir fordern von der Bundesregierung, dass sie alles tut, um ihr 2020 Klimaschutzziel einzuhalten, denn wir können dieses Ziel noch erreichen. Da hat die Bundesregierung versprochen, bis zum Jahr 2020 ihre Emissionen um 40% zu reduzieren. Und dieses Ziel hat sie einfach aufgegeben. Sie hat sich in eine Schockstarre begeben, handelt nicht mehr und also wer diese Petition unterzeichnet, sendet ein klares Signal an die Bundesregierung. Wir fordern Klimaschutz. Wir wollen, dass die Ziele, die sich die Bundesregierung selber steckt, auch eingehalten werden. Und wer noch mehr machen möchte, hat die Möglichkeit, sich diesem Verfahren, das wir angestoßen haben, anzuschließen. Es gibt rechtlich die Möglichkeit, für Menschen, die quasi vom Ausgang dieses Verfahrens betroffen sind oder daran ein spezielles Interesse haben, sich diesem Verfahren beiladen zu lassen. Und im Fall unserer Klimaklage sind das Leute, die genau wie die drei Klägerfamilien heute schon unmittelbar von der Klimakrise betroffen sind. Die können sich bei uns melden und dann können wir bei Gericht beantragen, dass diese Menschen beigeladen werden.
Also die müssen da nicht extra noch einen Anwalt oder wie auch immer beauftragen, sondern rein ihren Beitritt erklären und werden dann stellvertretend von Greenpeace vertreten, oder?
Ist das so? Die würden dann von unserer Anwältin, die da mit uns zusammenarbeitet, das ist Roda Verheyen, sie vertritt dann auch die Beigeladenen. An und für sich ist es sehr unkompliziert, Beigeladener zu werden. Wir kümmern uns um den ganzen Schriftverkehr mit dem Gericht. Niemand muss da vor Gericht aussagen. Da kommen keine hohen Kosten auf einen zu. Man hat eine super Anwältin, die einen da stellvertretend vertritt vor Gericht. Die einzige Hürde, die man nehmen muss, ist, auf unsere Webseite zu gehen, sich da den Antrag runterzuladen und uns ganz detailliert zu beschreiben, wie man denn heute schon die Folgen der Erderhitzung spürt.
Sag doch nochmal langsam zum Mitschreiben für eventuell Interessierte die Internetadresse.
Gerne, das ist www.greenpeace.de und dann /, und Klimaklage.
Okay, machen wir jetzt einen Sprung. Katowice hatte ich vorher schon erwähnt. Im Dezember letzten Jahres fand die 24. Klimakonferenz im polnischen Katowice statt. Die erste fand übrigens schon 1995 statt. Langwierige Geschichte, zähe Geschichte, vermute ich mal. Ergebnis der Klimakonferenz. Was brachte Katowice?
Was brachte Katowice? Ja, du hast es gesagt, das ist schon die 24. Weltklimakonferenz. Da trifft sich die ganze Staatengemeinschaft, um gemeinsam Lösungen für das Klimaproblem, für die Klimakrise zu finden. Und bei Katowice, was da hauptsächlich auf der Tagesordnung stand, war das Verhandeln über ein sogenanntes Regelbuch. Man hat jetzt das Pariser Klimaabkommen beschlossen und jetzt ist die Frage, wie setzt man das um? Welche Regeln sind zu beachten, wenn die Staaten das umsetzen? Und dafür hat man wirklich ganz, ganz zäh an diesem Regelbuch gearbeitet. Und das sind eigentlich, also dieses Regelbuch umfasst ganz unterschiedliche Sachen. Da geht es zum Beispiel, um eine Sache zu nennen, geht es darum, um Leitlinien für die einzelnen Staaten, wie sie denn ihre Beiträge zum Pariser Klimaabkommen gestalten und berichten wollen. Denn das Pariser Klimaabkommen funktioniert so, dass man sagt, okay, wir wollen die Erderhitzung auf 1,5 Grad begrenzen und jeder Staat legt vor, was er dafür tun möchte, welchen Beitrag er dafür leisten wird. Und dieses, was man da vorlegt, das nennt man Nationally Determined Contributions. Komplizierter Begriff, aber das ist praktisch also der festgelegte Beitrag, den jedes Land, genau. Das ist der festgelegte Beitrag, den jeder Staat leisten möchte. Und Transparenz ist in der internationalen Klimapolitik eigentlich das einzige Druckmittel, das man hat. Und diese Transparenz, nämlich dass alle Staaten nach den gleichen Regeln spielen, soll man mit diesen Regelbuchen, mit diesen Leitlinien, die da drin stehen, herstellen können. Das heißt, das hört sich jetzt ganz klein an, aber bei Klimapolitik, internationaler Politik geht es ganz viel um Vertrauen. Das heißt, diese Leitlinien sagen zum Beispiel, was soll man denn in diesen Bericht reinschreiben? Also was soll man in diese NDCs schreiben? Wie sollen die aufgebaut sein? Genau, und eigentlich alle Staaten sollen dann alle 2 Jahre berichten, was sie denn tun, um ihre Klimaziele, die sie in diesen NDCs dargelegt haben, erreichen. Und dafür hat man jetzt Leitlinien gefunden, wie denn diese Berichterstattung vorstatten gehen soll. Weil es ist nicht mal in allen Staaten gleich, dass man Klimaberichte gleich konzipiert. Und diese Gleichheit, diese Transparenz, die soll dieses Regelbuch sicherstellen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu fachidisch.
Lässt sich nicht vermeiden. Ich meine, ich schlagere da als jemand, der meint, sich ein bisschen auszukennen, auch immer wieder mit den Ohren, was da alles eingebracht wird. Machen wir mal kurz eine Pause bis hierher und dann werden wir über die Bewertung von Katowice sprechen und dann noch über die Kohlekommission. Okay, ihr seid immer noch bei Radio X, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Wir sprechen heute über den Klimawandel, Herausforderungen Klimawandel. Wir haben jetzt bis, ich habe die Lisa Goldner von Greenpeace Kampagne und von Greenpeace Deutschland am Telefon und wir haben jetzt bisher gesprochen über den IPCC-Bericht, den Weltklimaratsbericht vor der Klimakonferenz in Katowice, über die Regeln, über das Ergebnis von Katowice und Lisa, jetzt die Frage, wie bewertet denn Greenpeace das Ergebnis von Katowice oder die Ergebnisse?
Also natürlich begrüßen wir das sehr, dass dieses Regelwerk, das ich vorhin erwähnt habe, dieses Regelbuch zum Pariser Klimaabkommen jetzt beschlossen wurde, jetzt feststeht. Das ist ein riesen erster Schritt, weil Transparenz eben so unglaublich wichtig ist in der internationalen Politik. Was allerdings fehlt und was wir total kritisch bewerten, ist, dass das, was die Staaten bisher versprochen haben an Treibhausgasemissionen, einfach nicht ausreicht. Das führt uns nicht in eine Welt, in der wir den Klimawandel unter 1,5 Grad begrenzen müssen.
Das also nochmal noch ganz kurz, entschuldige, wenn ich da kurz dazwischen gehe. Versprochenen Reduzierungen, das bezieht sich immer auf das Paris-Abkommen von 2015, ja?
Genau, okay. Ja. Also da sind die Staaten aufgefordert, regelmäßig zu sagen, also diese NDCs, die ich vorhin erwähnt hatte, vorzulegen und zu sagen, was sie denn tun werden, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren.
Okay, und da ist die Einschätzung von Greenpeace, dass das zu wenig ist. Hallo? Hallo? Ja, jetzt ist wohl irgendwo die Leitung verschütt gegangen. Ich werde jetzt noch ein paar Minuten versuchen oder kurze Zeit es zu überbrücken und hoffe, dass die Lisa nochmal anruft. Keine Ahnung, was da jetzt mit der Technik wieder ist. Ja, wir haben ja jetzt bisher davon gesprochen. Ja, da ist sie schon wieder. Jetzt gehe ich gleich mal wieder ans Telefon, damit die Pause nicht zu lang wird. Beziehungsweise, ja doch. Lisa? Hallo?
Hallo?
Ja, genau.
Sorry, mich hat es gerade aus der Leitung geworfen.
Okay, ja, mich auch. Okay, alles klar. Okay. Aber schön, dass du nochmal anrufst. Dann können wir jetzt da weitermachen.
Gut, wir fangen nach der Pause nochmal an, oder?
Nee, nicht alles. Das ist schon drauf. Okay. Nur nochmal die Bewertung von Greenpeace zum Katowicer Abkommen oder zu dem Regelwerk. Dann, wie bewertet Greenpeace das?
Ja, Greenpeace begrüßt natürlich, dass wir mit dem Regelbuch da einen großen Schritt weitergekommen ist. Ich hatte das erwähnt, dass die Transparenz ist in der internationalen Politik eigentlich das einzige Druckmittel, was man hat, dass Staaten sich gegenseitig kontrollieren. Was allerdings total offen geblieben ist, ist der Punkt, dass das, was die Mitgliedstaaten bisher an Versprechen vorgelegt haben, also das heißt an Versprechen, wie sie ihre Treibhausgasemissionen reduzieren wollen, das reicht überhaupt nicht aus, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu reduzieren. Das heißt, die große Herausforderung in Katowice war eigentlich, dass die Mitgliedstaaten sagen, okay, wir alle gemeinsam schneiden nochmal den Gürtel enger und reduzieren noch viel mehr. Also wir steigern unsere Ambitionen. Und das hat Katowice nicht geliefert.
Was ergeben sich denn aus all diesen Dingen an Hausaufgaben für die Bundesrepublik Deutschland, / die Bundesregierung? Auch kommende?
Ja, ganz klar. Also Deutschland als eines der wirtschaftsstärksten Länder der Erde, als eine große Industrienation, die schon über lange, lange Zeit Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre pustert, hat eine ganz, ganz besondere Verantwortung auch zu leisten. Das heißt, auch wir müssen unsere Klimaziele nachbessern. Und ich finde es wirklich katastrophal. Also wir haben uns Klimaziele gesetzt. Also die Bundesregierung hat versprochen, bis zum Jahr 2020 die Treibhausgasemissionen um 40% zu senken. Und jetzt hält sie dieses Ziel einfach nicht ein. Wir verfehlen dieses Ziel deutlich. Und sowas können wir uns echt nicht leisten. Dieses Klimaziel orientiert sich an einem 2 Grad Erderwärmung. Wir haben darüber gesprochen, wie katastrophal eine Welt mit einer Klimaerwärmung von 2 Grad ist im Vergleich zu 1,5 Grad. Das heißt, wir haben ein Ziel, das ist nicht kompatibel mit einem 1,5 Grad Ziel. Und jetzt verfehlen wir das auch noch. Da muss die Bundesregierung echt ihre Hausaufgaben machen.
Inwiefern wirkten die Bundesregierung hin? Also es gibt ja auch diese Reduktionsziele der EU, Europäischen Union. Da spielt ja Deutschland auch eine, ja, eine Rolle, sagen wir es mal, wertneutral. Wie ist die einzuschätzen?
Also bei den Weltklimakonferenzen ist es so, da verhandelt die EU stellvertretend für alle Mitgliedstaaten. Das heißt, die EU hat auch ein gemeinsames NDC, einen gemeinsamen Beitrag zum Pariser Klimaabkommen eingereicht. Und das wird dann umgerechnet auf die einzelnen Mitgliedstaaten. Und natürlich, Deutschland hat eine unglaubliche Verantwortung auch in der EU. Also diese Ziele sind ganz klar umgerechnet, was Deutschland leisten muss. Und da wiederhole ich mich jetzt, aber ich finde das wirklich katastrophal, dass wir diese Ziele einfach so mir nichts, dir nichts aufgeben. Und da kommt jetzt auch der deutsche Kohleausstieg ins Spiel, der ja jetzt in diesen Tagen verhandelt wird.
Ja, lass uns über den kurz nachher noch reden. Den habe ich noch ein bisschen als größeren Block. Ich wollte jetzt noch mal kurz, natürlich Kohle, Andeutung, sagtest du ja eben, ist ein gewichtiges Feld. Aber es gibt ja andere Bereiche, die letztendlich ihre, wie soll ich das jetzt sagen, Vorgaben oder Erfordernisse nicht einhalten. Stichwort Landwirtschaft, Stichwort Verkehr. Wir haben das Thema Gebäudesanierung, Neubau. Wie sieht es denn da aus? Kannst du da was dazu sagen?
Also Deutschland hängt ja wirklich in allen Bereichen beim Klimaschutz hinterher. Ich finde das immer wieder beeindruckend. Wir sind im Jahr 2019 und die letzten 10 Jahre, seit 2009, sind die Treibhausgasemissionen in Deutschland überhaupt nicht mehr gesunken. Was ist eigentlich in den letzten 10 Jahren passiert? Also beim Klimaschutz nichts in Deutschland. Wir sind jetzt zwar kurz davor, einen Kohleausstieg zu beschließen, da steht aber noch gar nicht fest, bis zu welchem Enddatum, nicht fest, wie schnell wir diesen Ausstieg starten. Im Verkehrsbereich tut sich gar nichts, also von einer Verkehrswende ist bislang noch nichts in Sicht. Der Landwirtschaftsbereich, der Gebäudebereich, an allen Ecken und Enden hinken wir nach wie vor hinterher.
Wir bräuchten eine Verkehrswende, eine Landwirtschaftswende, Bauwende, kann man das so sagen?
Genau, in sämtlichen Bereichen müssen wir endlich in die Pötte kommen.
Okay, dann jetzt, du hast schon angedeutet, Kohlekommission. Ich habe ja in der Anmoderation schon gesagt, dass es eine Vorproduktion, eine Aufzeichnung der Sendung ist vom Donnerstag. Heute am Freitag soll der Bericht der sogenannten Kohlekommission veröffentlicht werden. Das sind ja bereits, kann man wohl sagen, Informationen durchgesickert und rausgekommen, nach außen gedrungen. Ihr habt den vermutlich gelesen, den Bericht. Was steht da drin?
Genau, einmal vorweg noch, ob tatsächlich morgen die Kohlekommission zu einem Ende kommt, ist noch ganz offen.
Okay.
Also es kann gut sein, dass man sich morgen auf einen gemeinsamen Bericht schon einigt und die Kohlekommission zu einem Ende kommt. Es kann aber auch ganz gut sein, dass man sich noch nicht einigen kann. Für den Fall hat Merkel schon mal ins Kanzleramt eingeladen für den 31. Januar. Und dann kann es sein, dass dieser Endbericht der Kohlekommission erst am 1. Februar vorliegt. Aber was genau morgen in dieser Sitzung passiert, bleibt unglaublich spannend. Und Greenpeace ist Mitglied in dieser Kommission. Wir haben uns dazu entschlossen, in diese Kommission zu gehen und da unsere Expertise reinzubringen, in der großen Hoffnung, dass wir da einen wirklichen Unterschied fürs Klima machen können in dieser Kommission.
Also in der Kommission sitzen Vertreter, Vertreterinnen von Wirtschaft, Gewerkschaften, Umweltverbänden, wobei Wirtschaft eben auch die Stromkonzerne, Vertreterinnen, Vertreter beinhaltet, ja?
Also zumindest die von Industrievertretern, genau.
Okay. Ich merke, du möchtest über den eventuellen Inhalt oder das, was zum Beispiel schon draus ist, natürlich nicht so viel sagen. Das ist schon verständlich, nachdem das ja erst heute, ich wechsle jetzt zwischen den Zeiten, da bin ich jetzt flexibel, zwischen gestern, heute, morgen, da habe ich am Radio überhaupt keine Probleme mit. Also heute am Freitag veröffentlicht werden soll. Kannst du zumindest mal andeuten, gibt es da eine grobe Tendenz, werden wir einen verträglichen, sozialverträglichen, wirtschaftsverträglichen, klimaverträglichen Ausstieg bekommen? Es geht in der Hauptsache um den Braunkohleausstieg. Ja? Weil Steinkohle ist ja schon ausgelaufen. Das war jetzt Ende letzten Jahres.
Es wird schon noch nach wie vor auch Steinkohle in Deutschland verstromt.
Okay.
Wir baggern ihn nur nicht mehr ab.
Ah, okay, der wird dann importiert.
Die Steinkohle wird jetzt ab jetzt komplett importiert. Es geht auch um den Ausstieg aus der Steinkohle. Es geht um den kompletten Ausstieg aus der Verstromung von Kohle. Mhm. Und ich scheue mich da gar nicht davor, auch zu diesem Bericht zu sprechen, der da gestern geleakt wurde. Also er ist ja in die Öffentlichkeit geraten, ein erster Entwurf für diesen Endbericht. Aber eigentlich sind für mich alle Fragen, die du mir gerade gestellt hast, zum schaffen wir den Kohleausstieg, wie ist das denn mit Klimaschutz, noch total offen. Denn wenn man sich diesen Bericht anguckt, dann sieht man, es wurde schon ganz viel über Strukturwandel geredet, es wurde ganz viel über Finanzhilfen für die Regionen gesprochen, in denen bisher Kohle abgebaut wird. Worüber noch nicht gesprochen wurde, ist der Fahrausstieg. Worüber noch nicht gesprochen wurde, ist der Klimaschutz.
Okay.
Da findet man in dem Text noch Lücken.
Da war jetzt gerade wieder.
Da, ist noch alles offen.
Da war jetzt gerade nochmal wieder ein Klicksen. Ich weiß nicht, ob das bei der Aufzeichnung auch zu hören. Dein erstes Wort war Fahrweg, also sprich Fahrplan und dann.
Fahrplan.
Ja, ja, okay. Nur zur Verdeutlichung für die Leute am Radio, falls das jetzt irgendwie auch bei der beim Abspielen da rüberkommt, dieses Klacken und Klicksen. Wir hoffen, die Leitung bleibt noch die paar Minuten. erhält sich uns. Ja, Kohle. Stichwort ist da auch, wird da auch drüber verhandelt, wie es mit der Stromerzeugung, Versorgung weitergehen soll. Stichwort erneuerbare Energien, Umstieg auf erneuerbare Energien. Ich meine, was ja jetzt schon der Fall ist, ist, dass ein hoher Anteil von unserem Strom, glaube knapp 40% bereits aus den Erneuerbaren kommt. Deutschland ja auch noch Strom exportiert. Also wie positioniert sich da Greenpeace im Hinblick auf den Kohleausstieg? Also mal unabhängig jetzt von den Klimaschutzthemen, das ist ja klar. Aber es ist natürlich auch eine soziale Frage, es ist eine wirtschaftliche Frage. Wie positioniert sich da Greenpeace?
Ja, genau, das hast du gerade gesagt. Beim Kohleausstieg geht es ja um ganz, ganz viel. Da geht es um den Strukturwandel, um die Frage, was passiert mit den Regionen. Es geht um die Frage, was passiert mit den Menschen, die heute in der Kohleindustrie arbeiten. Und es geht um den Klimaschutz. Und genau zwischen diesen verschiedenen Interessen einen Kompromiss zu erarbeiten, das ist genau das, warum man diese Kommission eingesetzt hat. Wir sind in der Kommission, weil wir uns für einen sozialverträglichen Kohleausstieg stark machen. Wir haben da die Rolle der Umweltverbände, schauen da ganz genau drauf, ob das Ergebnis, das da vorgelegt wird, mit dem Klimaschutz vereinbar ist. Und das heißt, für uns ist ganz klar, also für uns ist das Ergebnis der Kohlekommission dann ein gutes, wenn eigentlich, ich weiß nicht, vielleicht kann ich das auf drei Dinge irgendwie kurz runterbrechen. Der erste Punkt ist natürlich, dass wir schnell in diesen Kohleausstieg starten und die ersten Kraftwerke ganz bald schon vom Netz gehen. Und der zweite Punkt ist, wir wollen, dass das letzte Kraftwerk in Deutschland 2030 vom Netz geht. Und drittens ist uns natürlich ganz wichtig, den Hambi zu retten und sicherzustellen, dass keine weiteren Dörfer mehr
durch Ackerbau
abgebaggert wird.
Sag mal, was der Hambi ist. Genau, den kennen nur die Fachkreise.
Genau, der Hambi ist ja irgendwie schon so ein Schlagwort für eine ganze Bewegung geworden. Also wenn ich Hambi sage, meine ich damit den Hambacher Wald. Also diesen viel umkämpften Wald im Rheinland, der davon bedroht ist, für den Tagebau Hambach abgebaggert zu werden. Und um diesen Wald hat sich ein ganzer Konflikt jetzt besonders diesen Sommer entbrannt, denn in diesem Wald gibt es schon ganz, ganz lange Baumbesetzungen. Schon viele Jahre demonstrieren, protestieren dort Menschen in diesem Wald, um diesen Wald zu erhalten, diesen Wald zu schützen. Und diesen Sommer haben sich viele, viele 10.000 Leute ihrem Protest angeschlossen. Denn dieser Hambacher Wald ist total sinnbildlich dafür, wie unsinnig, wie katastrophal es ist, dass 2000 in Deutschland noch Wälder gerodet werden, Dörfer dem Erdboden gleichgemacht werden, nur um an die Kohle zu kommen, die darunter schlummert.
Also ganz kurz nochmal zum Verständnis, das ist das Gelände, wo RWE Braunkohle abbauen möchte. Dazu soll der Wald, der Hambacher Forst, gerodet werden. Es gibt da jetzt eine aufschiebende Wirkung durch einen Gerichtsbeschluss. Wie sieht denn der aus? Oder
Genau, es gibt da, das weiß ich im Detail nicht so genau, aber worum es dabei geht, ist, dass der BUND hat schon vor einigen Jahren eine Klage eingereicht, ein Gerichtsverfahren angestoßen, weil in diesem Wald eben auch geschützte Arten leben. Geschützte Tierarten leben. Und dieses Gerichtsverfahren läuft noch. Und gleichzeitig hat RWE schon geordert, dass die Menschen, die dort in dem Wald leben, um den Wald zu schützen, dass die aus dem Wald geräumt werden. Und sie wollten eben schon anfangen, schon mal zu roden, bevor dieses Gerichtsverfahren überhaupt abgeschlossen wurde.
Also Fakten schaffen.
Genau.
Okay.
Ja, ganz genau.
Jetzt komme ich nochmal kurz auf Katowice zurück. War ja auch eine Rede von der schwedischen Schülerin, tut mir leid, ich habe den Namen jetzt gerade nicht präsent.
Greta Thunberg.
Okay, schön. Ich hatte es gewusst, dass du den Namen kennst. Okay.
Natürlich, sie ist ja wirklich zu einer Ikone geworden mittlerweile. So ein mutiges Mädchen. Ich hatte auch das Glück, sie dort persönlich treffen zu können in Katowice.
Du warst selber auch in Katowice?
Ja.
Okay. Mhm. Sie ist ja jetzt auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Du sagtest ja, sie ist Vorbild für vieles und seit einer Woche, guten Woche, gibt es auch die Fridays for Future. Du kannst ja sicher auch was anfangen mit meinem Schwäbisch-Englisch. Sag mal, worum es da geht.
Genau, also diese Schülerin, diese schwedische Schülerin Greta hat, ich glaube, es war 2 Wochen vor der Parlamentswahl in Schweden, hat sie beschlossen, nicht mehr in die Schule zu gehen. Und stattdessen vor dem schwedischen Parlament.
Das ist aber schon länger wie zwei Wochen her.
Das ist jetzt schon eine ganze Woche her. Genau. Sie hat 2 Wochen lang durchgehend gestreikt. Nach dem Parlamentswahl ist sie dann jeden Freitag statt in die Schule auf die Straße gegangen. Und daher kommt dieser Begriff auch Fridays for Future. Und sie ist damit wirklich für eine Inspiration geworden, für andere junge Menschen weltweit sich für das Klima zu engagieren. Und das begeistert mich total. Und ich denke, das hört man bei mir auch raus. Ich finde das so klasse. Heute, ich habe gerade die Meldung gelesen, haben 32.000 Schülerinnen und Schüler in Belgien für das Klima demonstriert. Das finde ich unglaublich. Und auch morgen, wenn die Kohlekommission tagt, ist von jungen Menschen eine riesige Demonstration vor dem Gebäude geplant. Letzte Woche gab es dafür schon einen Auftakt. Da haben in 53 Städten in ganz Deutschland insgesamt 30.000 junge Leute demonstriert. Ich bin davon schwer begeistert. Ich finde das so super. Man hat irgendwie, man hört immer so, ja, junge Leute interessieren sich nicht für Politik, sind total politikverdrossen. Und das ist absoluter Quatsch. Diese jungen Leute wissen ganz genau, was wichtig ist.
Ja, das ist auch mein Eindruck. Ich meine, ich bin ja jetzt wahrscheinlich ein paar Jahre älter wie du und bin schon seit Jahren unterwegs in dem Bereich. Und es ist mir beim Hambacher Forst aufgefallen. Ich war jetzt letztes Wochenende in Berlin bei der Wir haben eine Satt-Demonstration. Und auch genau diese Sache mit der Schülerin aus Schweden und diese Fridays for Future-Geschichte jetzt ist irgendwie schon macht deutlich, dass es zunehmend mehr junge und jüngere Leute werden, die sich da dafür engagieren. Scheinbar begreifen die so langsam, oder was heißt so langsam, sie begreifen, dass es eben dringlich und wichtig ist und fordern letztendlich auch Aktivitäten, Konsequenzen von der Politik ein.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ich finde jetzt gerade in Zeiten, wo die Kohlekommission tagt, und ich finde das super, dass die Bewegung auch sich morgen für eine große Demonstration anlässlich der Kohlekommission trifft. Denn genau, was ist diese Kohlekommission? Ich meine, das ist eine Expertenrunde, ne? Ich meine, das sind ältere Menschen, die Experten sind am Thema, die da zusammenkommen und dieses Thema verhandeln. Und wer da nicht mit am Tisch sind, das sind eigentlich diejenigen, die das Ergebnis dieser Kommission am Ende ausbaden müssen. Ne? Das sind junge Menschen. Die werden noch lange auf diesem Planeten leben. Und für die stellt sich jetzt die große Frage, was wird das für ein Leben sein auf diesem Planeten?
Ganz kurzer Hinweis für euch am Radio, wenn ihr da nachschauen wollt, es gab auch in Frankfurt letzte Woche, ich meine, ich hätte was gehört, es wären um die 300 Leute, Schüler, Schülerinnen gewesen, die da aktiv auf der Straße waren, letzten Freitag an der Bockenheimer Warte. Diesen Freitag fällt es wohl aus nach allem, was ich an Informationen habe, oder fiel es aus, muss ich jetzt im Hinblick wieder auf die Sendezeit sagen. Aber es ist geplant, es wohl so aufrechtzuerhalten und da könnt ihr nachschauen unter www.fridaysforfuture.de. Lisa, wir sind fast am Ende. Ich fand es toll, was du mir erzählt hast und ich hoffe, die Leute am Radio finden es auch interessant und spannend. Nochmal ein kleines Resümee von dir oder ein Schlusswort oder wie auch immer ich das jetzt betiteln mag.
Ja, ich bin total froh, dass wir jetzt zum Ende des Interviews noch auf die Schulstreiks gekommen sind. Denn ich hatte während dem Interview das Gefühl, ich habe ganz viel darauf hingewiesen, wo wir im Klimaschutz total hinterherhinken und wie wahnsinnig groß die Dringlichkeit ist. Und ich denke, das kann einen manchmal so ein bisschen erschlagen. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Wir müssen echt schnell uns jetzt sputen. Wir müssen jetzt echt ganz konsequent Klimaschutz machen. Und gleichzeitig gibt mir gerade dieser Schulstreik, diese Fridays for Future, unglaublich viel Hoffnung. Ich habe das Gefühl, wenn Menschen sich da zusammentun, dann ergibt das eine riesige Energie. Und dieser Wille mitzuentscheiden, dieser Wille etwas zu verändern, der gibt mir ganz, ganz viel Kraft. Und ich finde, diese Schulstreikbewegung, die Fridays for Future-Bewegung, gibt allen gerade einen super Rückenwind.
Was können wir als Einzelpersonen machen? Ich bin immer der Meinung, das eine ist die Politik, die setzt die Rahmenbedingungen, das ist unbestritten. Es gibt andere gesellschaftliche Kreise, Gruppierungen, die diese oder jene Interessen haben. Aber wir als Individuen, das wird ja sehr oft dann ja, so vermittelt oder versucht zu vermitteln, wir wären hilflos, sehe ich nicht so. Was können wir machen als Person, als Einzelperson? Hm.
Ja, ich sehe schon die großen Stellschrauben, die muss die Politik jetzt unbedingt ganz dringend drehen. Wir können ganz, ganz viel in unserem eigenen Alltag machen. Ich denke, das sind die altbekannten Sachen, wie das Auto stehen lassen, stattdessen den öffentlichen Nahverkehr nutzen, den Fleischkonsum zu reduzieren, insgesamt Konsum zu reduzieren. Da kann wirklich jeder Einzelne etwas tun und viele kleine Schritte können da wirklich große Veränderungen bewirken. Aber mit Blick auf diese Schulstreiks würde ich eigentlich ganz gerne alle dazu auffordern, geht da selber hin, wenn ihr euch als junger Mensch fühlt. Wenn ihr eigene Kinder habt, sprecht mit ihnen darüber, fragt sie, ob sie da nicht hingehen wollen. Wenn ihr Lehrkräfte seid an Schulen, dann schnappt euch eure Schulklasse und geht dahin.
Also zumindest mal drüber informieren, drüber reden, dass es sowas gibt und ja, entscheiden muss das dann jede Person selber, oder?
Ganz klar, ganz klar.
Okay, Lisa, allerherzlichsten Dank nach Hamburg an dich. Es war, finde ich, eine gute Sendung, die Zeit ging wieder mal viel zu schnell vorbei. Und ich denke, wir sehen, hören uns dann vielleicht doch irgendwann mal wieder.
Ja, das hoffe ich doch. Vielen Dank, Otto, für die Einladung in die Sendung.
Ja, soweit die Aufzeichnung von gestern. Und denkt dran, im Hinblick auf die Kohlekommission heute Freitag, da ist noch einiges im Werden. Mal sehen, was da dabei rauskommt. Verfolgt es in den Medien weiter. Also zum Ende noch mal ein paar Termine, und zwar für die ganz schnell entschlossenen morgen. Es geht um den Ratentscheid zunächst mal, der in einer entscheidenden kritischen Phase ist. Ich weiß nicht, wie ihr das mitverfolgt habt, dass der Magistrat im Moment dabei ist, ein Rechtsgutachten auszuwerten und es droht eine Ablehnung des Ratsentscheids und so weiter. Morgen am 26. gibt es im Haus am Dornbusch, Eschersheimer Landstraße 248, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr eine Infoveranstaltung unter dem Motto, wo wir stehen und wohin wir wollen. Wenn ihr da hinkommen würdet, es wäre schön, je mehr, umso besser. Sonntag geht es dann gleich weiter und da gehen wir dahin, wo wir eigentlich am liebsten sind, vom Ratentscheid, auf die Straße. 27.01. ab 13 Uhr bis 14.30 Uhr gibt es eine Wanderung, Demonstration von der Alten Oper zum Römer, Treffpunkt 13 Uhr an der Alten Oper. Motto ist, so schnell geht uns nicht die Luft aus. Da können auch Leute hinkommen, die bei dem Wetter vielleicht nicht so gern Rad fahren, weil wir werden zu Fuß von der Alten Oper zum Römer marschieren. Dann habe ich am 9.2. eine Veranstaltung, das geht da dabei um diesen Gartenspaziergang von der Grünen Lunge. Am oberen Ende des Güntersburgsparks geht es los, im Norden der Güntersburgpark, unter dem Motto Grüne Lunge bleibt, Stadt für alle, Stadt Luxuswohnungen. Klimaschützen statt Autos und Beton und Insta und Stoppen. Es geht um die Bebauung, die geplante Bebauung von diesem grünen Kleinod, wie gesagt, im Norden oben. Beginn ist 12 Uhr, 9.02. nördlich Güntersburgspark, am unteren Ende der Grünen Lunge. Dann eine erfreuliche Sache mal, denke ich. Die anderen Sachen sind ja auch erfreulich, spannend, interessant. Am 29.01. gibt es, Moment, jetzt muss ich gerade mal kurz nochmal nach der Adresse gucken, ob ich die jetzt auf Anhieb finde. Da im Saalbau Bernheim, Arnsburger Straße 10, gibt es eine Fotoshow von Markus Maute, der für Greenpeace oft unterwegs ist, in der Welt fotografiert und so weiter. Der Titel ist An den Rändern des Horizonts der Welt. Markus Maute war unterwegs, hat viele Menschen, die an den Rändern unserer Zivilisation leben, besucht, fotografiert und diese Fotoshow ist frei, Eintritt frei. Wer mal sich ein bisschen informieren möchte, in der Frankfurter Rundschau gab es von gestern am 24.01. gab es ein langes Interview mit ihm, könnt ihr wahrscheinlich online nachlesen. Dann wie immer der Schnupperabend, Hinweis auf unseren Schnupperabend, erster Montag im Monat, nächste ist am 4.02., 18 Uhr im Baumweg 10, durch den Hof im Hinterhaus die Treppe hoch. Informationen findet ihr auch unter www.greenpeace-frankfurt.de, bei dem Gartenspaziergang www.grünelunge-am-güntersburgpark.de. Ja, ich bin so ziemlich am Ende. Herzlichen Dank euch fürs Zuhören und dann im Februar wieder nächste Sendung. Danke auch an die Irina Schulz, die immer bei uns die Sendungen schneidet und auf unserer Internetseite einstellt. Da könnt ihr es dann nachhören nach ein paar Tagen und haben ja auch ein Archiv. Und jetzt habe ich noch ein paar Takte Musik.